Wenn wir Weihnachten feiern, dann staunen wir, wie Gott Mensch geworden ist. Und diese Herabwürdigung, dieses Herablassen Gottes, das beginnt für uns mit einer sehr guten Botschaft. Fürchtet euch nicht. Der ist auch Weihnachten ein Fest der Freude, denn es wird uns Freude verkündigt. Uns Menschen wird die Angst genommen, wenn Gott zu uns Außenseitern kommt. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Ein gutes Beispiel dafür sehen wir, wie die Engel den Hirten begegnen. Sie begegnen ihm mit der Botschaft, fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren. Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Wenn man den christlichen Glauben unterwiesen ist, dann hat man gelernt, dass das noch was folgen wird. Weihnachten ist so nicht die Endstation, das ist gerade zu Beginn, da kommt noch was. Wir feiern das auch an Ostern. Da kommt noch Passafest, da kommt noch Himmelfahrt, die Auferstehung und dann die Himmelfahrt. Und wir wissen auch, dass die Geburt Jesu die Geburt Jesus hat seinen Tod eingeleitet. Doch was kommt dann? Und da hört so unsere menschliche Vorstellung oft in unseren Erzählungen auf. Viele Menschen bleiben dann eigentlich in der Weihnachtsgeschichte stecken, ohne dabei wirklich zu verstehen, was Weihnachten für Menschen wirklich bedeutet. Das hört ja nicht beim Tod, bei der Auferstehung, bei Himmelfahrt auf. Es geht da weiter. Weihnachten ist meines Erachtens so ein Grundton der göttlichen Melodie. Es ist das tonale Zentrum biblischer und göttlicher Akkorde. Es beginnt mit guten Akkorden für uns Menschen, gar nicht so gut für Gott, aber für uns Menschen beginnt es sehr gut. Und heute möchten wir gemeinsam einen Bibeltext studieren und anschauen, in dem wir die ganze Weite der Weihnachtsbotschaft entfalten bekommen. Ich glaube, dass Herr Jesus das sehr deutlich zeigt. Wenn wir Weihnachten feiern, dürfen wir nicht vergessen, dass Gott ein sehr großes Fest vorbereitet. Ein sehr großes Fest. Und Weihnachten ist gerade der Beginn. Ich möchte heute über das Thema predigen, die glücklichen Auswirkungen der Weihnachtsgeschichte, die königliche Hochzeit. Für viele von uns passt das gar nicht zusammen, aber das ist die Endstation. Und das möchten wir uns heute gemeinsam angucken. Jesus erzählt uns das in Matthäus Evangelium, Kapitel 22. Ich möchte gerne einen Text lesen, bevor wir zu den Einzelheiten kommen. Die königliche Hochzeit in Matthäus Evangelium, Kapitel 22, Vers 1 bis 14. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Himmelreich gleich einem König, der seinen Sohn die Hochzeit ausrichtete, und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden. Doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Gästen, sie, meine Mahlzeiten habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seine Acker, der andere an sein Geschäft. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straße und ladet zur Hochzeit ein, wen er findet. Und die Knechte gingen auf die Straße hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute, und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hierher gekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bittet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, da wird Heul und Zähneklappern sein, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Die königliche Auswirkung der Weihnachtsgeschichte, die königliche Hochzeit. Das ist etwas, was uns erwartet. Für uns alle ist das noch in der Zukunft. Ich würde nicht sagen für alle, aber für viele von uns ist das noch in der Zukunft. Und das Fest beginnt mit einer herzlichen Einladung des Königs. Wir müssen verstehen, bevor wir den Text studieren, dass der König, der Vater, die Einladung aussprach. Es beginnt erst einmal mit der herzlichen Einladung des Königs, Verse 1 bis 4. Und wenn Herr Jesus diese Geschichte erzählt, dieses Gleichnis, dann ist es wichtig für uns zu verstehen, dass es in eine Kultur eingebunden ist. Und diese Kultur ist uns fremd. Also für die meisten. Ich war noch nie in Israel. Ich kenne manche Kulturen und weiß, wie man hier und dort sich benehmen kann. Aber ich weiß bei weitem nicht alles über die jüdische Kultur. Und genauso auch diese Geschichte, die ist in die jüdische Kultur eingebunden. Und bei den Juden, wie auch bei jedem anderen Volk, gibt es feste Ordnungen für die Hochzeit. Das gibt es. Und nach jüdischer Tradition wird die Hochzeit vom Vater des Bräutigams ausgerichtet. Der Vater organisiert für seinen Sohn das Fest. Also der Vater ist, um es heutigen Deutsch zu sagen, ist für den Versand der Einladungskarten verantwortlich. So lesen wir auch eine Geschichte, dass der König ein Fest ausrichten wollte, die Hochzeit, und er sorgt dafür, dass die Ausladung wirklich ausgesprochen wird. Ja, dagegen der Freund des Bräutigams, das ist der beste Freund des Bräutigams, der ist dafür da, um den Bräutigam hochzupreisen und die Würde, die Schönheit des Bräutigams abzubilden. Das ist stückweit auch in unserer Kultur, in unserer christlichen Kultur wiederzufinden, gar keine Frage. Aber so ganz finden wir es nicht wieder. Auch unser Herr Jesus hatte so einen Freund, der ihn in seinem Leben hochgepriesen hat und hochgehalten hatte. Das war Johannes der Täufer. Er hat diese Rolle übernommen. Johannes der Täufer. Am Anfang des Dienstes Jesu Christi sprach Johannes in Johannes Evangelium Folgendes. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der von mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar wäre, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihn. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte, zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihn bleiben, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugen, dieser ist Gottes Sohn. Das war der Dienst von Johannes der Täufer, der kündigte und pries diesen Sohn Gottes an. Das war sein Auftrag. Am Ende seines Dienstes wird Johannes der Täufer mit herzlicher Freude sagen: Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Somit sehen wir, dass als Herr Jesus diese Geschichte einbettet in seinen Kontext, da ist schon etliches gelaufen und er wurde uns als Bräutigam vorgestellt. Der Bräutigam hatte also nur die Verantwortung, die Braut aus ihrem Elternhaus abzuholen. Auch diese Geschichte kennen wir in der Bibel, die kommt ein paar Texte weiter im Matthäus-Evangelium. Und zu diesem Anlass erzählt Herr Jesus das Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Matthäus 25. Manchmal war das aber so, dass die Wegstrecke etwas weiter war. Das war nicht wie heute bei uns, man setzt sich so schnell ins Auto, macht den Weg und holt die Braut ab. Man muss das alles zu Fuß erledigen oder mit bescheidenen Mitteln. Und das hat Zeit gekostet. Und man wusste auch nie, wann er ankommt. Ja, heute ist das alles termingerecht. Wenn der Gottesdienst um 10 Uhr beginnt, dann wissen die meisten, es wird auch wirklich um 10 Uhr beginnen. Damals war es nicht so. Damals war es alles zeitverzögert. Und wir lesen in diesem Beispiel, dass der Bräutigam sie leicht verzögerte. Aber dieses Beispiel, das Gleiche, was wir heute studieren, da erzählt Herr Jesus, dass es alles fertig ist. Es ist alles erledigt. Es wird nur noch auf die Gäste gewartet. Und ich kann mir die Freude des Vaters recht gut vorstellen. Sein Sohn heiratet. Das ist eine riesige Freude. Ja? Das ist eine Mahlzeit der Liebe. Wenn junge Menschen wirklich aus Herzen, aus tiefen Verbundenheit heiraten, wenn sie heilig in die Ehe gehen, aufrichtig, das ist eine Freude für beide Elternhäuser. wenn das, was reif geworden ist, einen Zusammenhang findet, den Weg zusammen gehen möchte, ist großartig. Und der König ist also grenzenlos glücklich und setzt auch seine Freude keine Grenzen. Der Vater lässt es also königlich zugehen. Ja, da wird nicht gespart. Sondern man muss auch an dem Fest zeigen, dass derjenige, der das Fest ausrichtet, auch wirklich König ist. Da ist nicht so, dass man sagt, ja, soll ich das wirklich nur ausgeben? Nein, nein, das wird ausgegeben, weil man auch für Königssohn ein Fest feiert. In den parallelen Berichten aus Lukas Kapitel 14 erfahren wir, dass der König ein sehr großes Mahl vorbereitete. Ja, Lukas nimmt es ein bisschen etwas detaillierter vor. Und nun war es an der Reihe, dieser Einladung zu folgen. Also es war alles da. Der Bräutigam wurde ausführlich vorgestellt. Der Vater hat die Ausladung herzlich ausgesprochen. Die Vorbereitungen sind alle getroffen worden. Und nun war es, dieser Einladung zu folgen. Und jetzt kommen wir zu den Versen 5 bis 7 und stellen fest, wie unterschiedlich doch die Menschen darauf reagieren. Die unterschiedliche Reaktion der Gäste lässt tief, tief, tief in ihr Herz blicken. Geschwister, die beiden Berichte aus Matthäus-Evangelium und Lukas-Evangelium geben uns eine ausführliche Beschreibung über die innere Welt der geladenen Gäste. Der Text lässt uns zeigen, was dort im Herzen wirklich abgeht. Matthäus bringt die Ursachen der Entscheidung, welche die Gäste eigentlich getroffen haben. Er sagt, warum sie es getroffen haben. Und zwar im Vers 3 steht, doch sie wollten nicht. Es war ihr Wille. Alles das, was sie jetzt sagen, ist ein leichter Vorwand. Aber dort im tiefen Herzen war der Wille, nicht zu kommen. Und gut, dass der König sehr ernste Absicht hat. Er ist nicht erschrocken beim ersten Nein. Och, die wollten nicht kommen, was soll ich machen? Ich bin richtig verloren. Das sagt uns die Bibel gar nicht. Sondern der König ist ganz entschlossen und sendet noch eine Einladung aus. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach, sag's den Gästen, sieh, meine Mahlzeit habe ich bereitet, mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit. Meine Ochsen, Mastvieh ist geschlachtet und alles. Komm zur Hochzeit. Das ist die Einladung, die der König ausspricht. Diese Einladung spricht der König schon über 2000 Jahre aus. Und eingeläutet wurde sie mit Weihnachten. Kommt zur Hochzeit. Und ich gewinne langsam den Eindruck, dass beide Parteien, sowohl der König als der Gäste, wirklich gehört werden wollen. Der König will gehört werden und spricht seine Einladung erneut aus. Und die Gäste wollen auch gehört werden und sagen ein erneutes Nein aus. Nein, wir kommen nicht. Manche Gäste lassen ihre Verachtung spüren. Manche Gäste verschwinden einfach und gehen ihren Geschäften nach. Und einige sogar ergreifen die Knechte, verhöhnten und töten sie. Und ich glaube, das ist ein Stück weit das, was unsere ganze Menschheit widerspiegelt. Wenn die Einladung heute über das Königreich in der Welt erklingt, da wird sie manchmal ausgelacht, manchmal wird sie einfach ignoriert und manchmal werden die Boten sogar versklavt oder geschlagen oder getötet. Also sie merken also, das ist nichts Neues für die Bibel. Das war auch damals so. Man kann das Fehlen bei einer perfekten und einer gut vorbereiteten Einladung nicht erklären. Also wir haben keinen Grund, dort eine Erklärung zu liefern. Wir können es auch nicht. Man kann diese Situation sehr gut mit der Situation heute vergleichen. Auch heute spricht Gott seine Einladung aus. Gott sagt, komm zum Fest. Es ist alles bereit. Ich habe die besten Vorbereitungen getroffen. Und das ist eigentlich das, was Weihnachten ausmacht. Er stellt sich vor. Gott wird Mensch und stellt sich vor. Und wie damals so auch heute, müssen wir eine Entscheidung treffen. Das ist unsere Verantwortung des Lebens, meins und ihres. Eine Entscheidung treffen auf diese Einladung. Was machen wir mit der Einladung Gottes, zu einem Fest zu kommen? Nun, die Psychologen gehen davon aus, dass ein erwachsener Mensch ca. 20.000 Entscheidungen am Tag trifft. Ganz grobe Richtung. Das sind kleine und große Entscheidungen. Soll ich die Zähne jetzt putzen oder später? Soll ich das Essen nicht essen? Soll ich jetzt Sport machen, nicht Sport machen? Fahre ich jetzt zur Arbeit oder 5 Minuten später? Das sind alles Entscheidungen, die wir treffen. Und wenn wir diese Entscheidungen summieren, das sind es ungefähr 20.000 Entscheidungen pro Tag. Das ist eine stolze Zahl, eine Entscheidung, welche durch unseren inwendigen Menschen verarbeitet wird. Nicht alle diese Entscheidungen haben eine große Tragweite. Das ist so. Aber jede Entscheidung liegt eine Motivation zugrunde. Menschen, die Geld sparen, haben mindestens eine Motivation, sei es Auto oder Urlaub. Menschen, die Sport treiben, haben auch eine Motivation. Meistens gesund bleiben, wenn sie edel ist, oder gut aussehen, wenn sie weniger edel ist. Menschen, die viel arbeiten, haben auch eine Motivation. Wahrscheinlich ist das Flucht, Flucht vor Problemen oder Geld verdienen. Ist egal, aber irgendeine Motivation liegt dahinter. Auch die geladenen Gäste aus unserem Gleichnis haben eine Motivation. Die haben es auch. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen, ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Das steht in Lukas Bericht. Also, der König richtet eine Hochzeit aus und er sagt: Tut mir leid, ich habe keine Zeit, ich habe jetzt einen Acker. Ja? Denken Sie mal über die Vergleiche nach, wie billig die sind. Und der zweite sprach: Ich habe 5 gespannte Ochsen gekauft und gehe jetzt hin, um sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Also Ochsen kaufen, ohne vorher zu sehen, das machen wir doch nicht heute. Ja, also ich kaufe doch erst Ochsen, wenn ich sie gesehen habe. Ja. Das ist aber der Grund gewesen, warum er nicht kam. Und der dritte sprach: Ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Das ist der edelste von den dreien, aber da kann man wohl mit der Frau kommen. Ja, wohl weniger mit den Ochsen, aber mit der Frau kann man zum Fest kommen. Aber er hat gesagt: Ich habe da keine Lust drauf, ich bleibe daheim. Die Gäste wollen nicht. Sie verachten die Einladung, sie gehen ihren eigenen Wünschen nach und ihre Entscheidung zeigt eigentlich ihren inneren Maßstab. Der König muss warten. Ich habe keine Zeit für König. Die Einladung des Königs bedeutet mir nicht viel. Das ist das, was sie eigentlich sagen. Und manche Menschen lesen das Gleichnis und geraten sehr schnell über den Zorn des Königs in Schwanken, in Stocken, weil die Bibel sagt uns: Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Und dann geht das für uns gleich der Hut hoch: Wie geht das? Aber wir vergessen in unserem Unmut, wir gehen darüber hinaus oder darüber hinweg, dass überlesen ist, dass wir zuerst mit dem Unrecht begonnen haben. Wie waren diejenigen, die den Streit gestiftet haben? Die Bibel sagt uns: Einige haben die Einladung des Königs mehrfach ignoriert, einige haben die Knechte ergriffen, die anderen haben sie verhöhnt und die anderen haben sie getötet. Also die Schuld, wenn es danach geht, liegt ganz bei uns. Es ist nicht nur eine freundliche Absage an eine freundliche Einladung, sondern die böse Haltung zeigt ihren bösen Handlungen. Und das ist es. Die Menschen lassen es wirklich offenbaren, was tief in ihrem Herzen steckt. Der König ist also mehr als gerecht. Wenn man das Ganze endzeitlich mal lesen darf, sagt die Bibel uns Folgendes: Denn es ist gerecht bei Gott, dass er denen vergilt mit Bedrängnissen, die euch bedrängen. Euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe gibt zusammen mit uns, wenn der Herr Jesus offenbart wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht mit Feuerflammen. Dann wird Gott Vergeltung üben an denen, die ihn nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht, wenn er kommen wird, dass er verherrlicht werde bei seinen Heiligen und sich wunderbarerweise bei allen Gläubigen an jedem Tag. Denn was wir euch bezeugt haben, das habt ihr geglaubt. Die Gäste in unserem Beispiel haben es nicht geglaubt. Nicht nur die Botschafter erfahren das Böse, sondern auch die Geladenen. Sie haben keine Chance mehr, jemals mit dem König zu feiern. Die Chance ist vorbei. Sie haben keine Chance mehr. Eine Absage am König hat zur Folge, dass wir ihn nie wiedersehen. Das hat zur Folge. Ich bin dankbar, dass der König nicht nur gerecht ist, er ist auch gnädig. Er spricht seine Einladung erneut aus. Und das ist die Gnade unseres Herrn, dass er nicht aufhört, wenn wir einmal Nein sagen, sondern er setzt nochmal an. Er wirbt um uns. Brüder, wenn ein Mädel mal euch Nein sagt, nicht gleich die Nase hängen lassen. Da kann man ruhig mal nochmal werben. Vielleicht hat sie die Schönheit und das Gute noch nicht entdeckt. Ja, das macht Herr Jesus mit seiner mit verlorenen Menschen. Er wirbt um sie. Er geht raus und spricht Menschen, die gar nicht zum Fest kommen wollen, nochmal an. Und das ist die Gnade, die unser Herr hat, Königs erneute, gnadenreiche Einladung an die Menschheit. Da lesen wir in Vers 8 bis 10. Unsere Entscheidungen zeigen eigentlich unsere innere Welt. Sie spiegeln es wieder. Ja, sie offenbaren uns. Sie machen sich sichtbar. Also, ich kann nicht sehen, was sie in ihrem Herzen haben. Das kann ich nicht, das gebe ich sofort zu. Aber wenn ich ihre Entscheidungen die letzte Zeit mal analysieren würde, dann gibt das ein Bild wieder, was ihre Werte sind, wo ihr Herz ist. Genauso auch Sie, wenn Sie meine Entscheidung analysieren würden, würden Sie auch entdecken, wo mein Herz ist und was meine Werte sind. Das ist so. Die Entscheidungen, die ich treffe, offenbaren mich. Und so offenbaren die Verse 8 bis 14 den König des Himmelreichs. König will die Hochzeit seines Sohnes feiern und nicht enttäuscht über die Gäste, die nicht wert waren. Sie waren es nicht wert. Er hat sie eingeladen. Und das ist die Gnade unseres Herrn, dass Gott sich zu denen wendet, die nicht wert sind. Gott sagt, hör mal, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben, ich möchte mit dir feiern, ich möchte dir begegnen. Und das zeigt er schon bereits beim ersten Ankunft bei Weihnachten, dass er zu den Hirten kommt, die in der Gesellschaft nichts bedeuten. Denen sagte er, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Das ist unser Gott. Er hat keine Angst, mit Menschen wie Sie und ich umzugehen. In seinem Himmelreich ist jeder eingeladen und da ist keiner ausgeladen. Unser König ist ein Gott, der mich sieht. Das ist das Großartige an meinem Herrn. Er sieht mich, er sieht sie. Unser Gott kann mit jeder Güte an Menschen klarkommen. Und seine Einladung steht heute noch. Sie dürfen kommen, weil König seinen Sohn für sie, für mich geschlachtet hat. König hat seinen Sohn, nicht sein Mastvieh, sondern in Wirklichkeit, das kommt dann an Ostern, seinen Sohn für sie geschlachtet, für mich geschlachtet. König hat das Beste gegeben. Es ist alles vollbracht. Und wenn wir jetzt auf die Waage legen würden, die Kosten, die der König für die Hochzeit seines Sohnes Christus bezahlt hat, und die Kosten, die ihr oder meiner Entschuldigung, nämlich ich habe einen Ochsen gekauft, ich habe ein Grundstück gekauft, ich habe geheiratet, so wird die Waage nicht einmal zu unseren Gunsten ausschlagen. Kommen Sie, wo Sie sind. Sie brauchen keine Qualitätsprüfung beim Eingang bestehen. Wohl aber, das ist so entscheidend, Ihre Sünde mitbringen und sie bekennen. Sie müssen bereit sein, seine Gnade zu empfangen. Er ist ja gnädig. Er sagt ja, ich will dich haben. Aber kommen müssen wir. In unserem Gleichnis ist es das Hochzeitskleid. Zu seinem Hochzeitskleid gibt es keine Alternative. Wenn Gott ein Hochzeitskleid gibt, dann kann ich nicht sagen, aber ich habe ein besseres. Das funktioniert nicht. Es hat nämlich einer probiert, ist durchgefallen. Es gibt keine Alternative zum Kleid vom König. Ein Gast wollte es probieren, kam zum Fest, fiel auf, sehr schnell und fiel durch. Und der König stellte ihn dann zur Rede und er schwieg. Wissen Sie, was da passiert? Da passiert nämlich ein Bild, was auch im Himmel passieren wird. Das ist so ein kleiner Vorgeschmack auf dem Himmel. Nämlich, Menschen in Hochzeitskleidern werden sich an der Gegenwart des Königs erfreuen und Menschen ohne Hochzeitskleider werden sich an der Gegenwart des Königs verstummen. Da wird kein Wort kommen. Ich begegne manchmal Menschen, die sagen, wenn ich mal eins im Himmel bin, dem werde ich schon was erzählen. Sehen Sie, die Bibel sagt hier, er verstummte. Und Menschen ohne Hochzeitskleid werden verstummen und anschließend gebunden werden und in Finsternis geworfen werden. Womöglich fragen Sie sich, was hat dieses Gleichnis mit mir zu tun? Wie kommt das gerade zu Weihnachten? Nun, Gott ist auf der Suche nach einer Braut für seinen Sohn. Das ist die ganze biblische Offenbarung. Gott ist auf der Suche nach einer Braut für seinen Sohn. Weihnachten ist also die erste Vorstellung des Bräutigams. Und Apostel Paulus hat dieses Gleichnis verstanden und offenbart für uns die Weihnachten in unterschiedlichen Briefen. Eins davon möchte ich kurz vorlesen. Was ich jetzt vorlese, hat erstmal nichts mit Weihnachten zu tun. Aber im großen Sinn, Geschwister und Freunde, ist das, was wir miteinander leben, ist das, was Gott lebt. Achten Sie mal drauf, was Apostel Paulus in Epheser sagt, 5, 24 bis 32. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für die dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt und durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und kein Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je ein eigenes Fleisch gehasst, sondern er ernährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Jetzt achten Sie mal, was Apostel Paulus sagt. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Das ist das die Endgemeinschaft. Das ist der Moment, wo Weihnachten aufhört. Aber das ist der Moment, wo Weihnachten hinführt. Zu der königlichen Hochzeit. Das ist so entscheidend, dass Gott die Gemeinde an die Seite von Christus stellt. Die Braut an die Seite vom Bräutigam. Und deswegen sagt Johannes, wer den Braut hat, der ist der Bräutigam. Das ist die Aussage, die Johannes trifft. Übrigens, liebe Schwester, ich habe jetzt die Möglichkeit, etwas zu sagen, außerhalb des Textes. Ich erlaube mir das jetzt. Wenn man so auf der Hochzeit ist, dann hört man oft eine junge Schwester beten, Herr Jesus, danke, dass du mir meinen Mann oder meinen Bräutigam an die Seite gestellt hast. Ich muss sie korrigieren. Nicht der Mann wird ihnen an die Seite gestellt, sondern sie, liebe Schwester, werden an die Seite gestellt des Bräutigams. Und das ist das erste Bild, dass der Bräutigam an die Frau, an die Seite der Frau gestellt wird. Das ist eine typische Verehrung der heutigen Zeit. Ja? Das geht auch in die Hose nachher, im wahrsten Sinn des Wortes. Aber die biblische Maßnahme, die biblische Regel ist genau andersrum. Die Braut wird an die Seite von Christus gestellt. Und so wird auch die Braut an die Seite des Bräutigams gestellt, des Ehemannes. Zu der Gemeinde in Korinth sagt Paulus, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit Christus eine reine Jungfrau führe. Da merken wir, dass Paulus seinen ganzen Dienst darauf ausrichtet, um Christus eine reine Jungfrau zuzuführen. Paulus hat gewirkt und gelebt in diesem Bild. Es geht auf die königliche Hochzeit zu. Und die Gemeinde ist die Braut. Das war sein Bild, das war seine Motivation. Er lebte und starb für dieses Bild. Es geht um die Braut, die Christus hinzugeführt wird. Und die Gemeinde ist die Braut Jesu Christi und geht auf einen herrlichen Moment zu. Das müssen wir, Geschwister, uns auch um Weihnachten mal erinnern. Weihnachten ist der Beginn davon. Noch müssen wir auf den Bräutigam warten. Und wenn unser Bräutigam kommt, werden wir mehr Freude haben als auf der Hochzeit zu Kana. Da wird kein Wein fehlen und da werden auch nicht das Wasser geschöpft, sondern da wird der König, der himmlische Vater, wird die besten Vorbereitungen getroffen haben, weil sein Sohn heiraten wird. Das wird edel zu gehen. Das ist eine Aussicht für uns als Gemeinde. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und Weihnachten ist eigentlich so ein Startpunkt dafür. Natürlich hat das schon wesentlich früher begonnen. Aber für uns Menschen wurde es richtig sichtbar an Weihnachten. Wir werden uns freuen und fröhlich in ihm sein. Und da werden wir, glaube ich, den ganzen Sinn von Weihnachtsbotschaft verstehen, wenn der Engel sagt, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Dort werden wir vom Glauben zum Schauen kommen und werden das ganze Bild verstehen, was Herr Jesus, was Paulus in Epheser beschrieben hat. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Ist das nicht, heilige Geschwister? Ich glaube, Weihnachten bekommt eine Schönheit, wenn wir das im Gesamtpaket sehen. Wir dürfen nicht bei Weihnachten stehen bleiben, dürfen auch nicht über Ostern uns staunen und dort stehen bleiben. Wir dürfen auch nicht bei der Auferstehung, bei der Himmelfahrt stehen bleiben. Sondern was jetzt wirklich passiert ist, dass wir unterwegs sind auf ein Fest zu mit unserem himmlischen Vater und unserem Erlöser und Heiland Jesus Christus. Das ist so entscheidend. Und wenn der König heute kommen würde, Geschwister und Freunde, würde er sie in dem Hochzeitskleid finden? Das ist die Frage. Ob wir die Vorbereitung getroffen haben. Haben wir das Kleid, das König gerne sehen möchte? In dem, was ich angezogen bin, kann ich vor ihm bestehen? Da fragen sie, was ist noch das Kleid, das vor ihm gilt? Und da sagt uns der Nikolaus Ludwig von Zinzendorf in seinem Gedicht sehr schön beschrieben, ich lese auszugsweise, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmelwert eingehen. Ich glaube an Jesus, welcher spricht, wer glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Gottlob, ich bin schon freigemacht und meine Schuld ist weggebracht. Gelobet seist du, Jesus Christ, dass du ein Mensch geworden bist und hast für mich und alle Welt bezahlt ein ewig Lösegeld. Dem Lamm gebührt alles gar, weil es für uns geschlachtet war. Es hat die Sünde weggebracht und uns Gott angenehm gemacht. Du Ehrenkönig Jesus Christ, des Vaters eigener Sohn du bist, erbarme dich der ganze Welt und segne, was sich zu dir hält. Das ist das Kleid, was vor Gott gilt, Christi Blut und Gerechtigkeit. Und ihre Entscheidung trägt also einen Ewigkeitscharakter. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wenn das hört, der spreche, komm. Und wer dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. So hört die Bibel auf. Komm. Wohin denn? Ja, zu dem Fest. Zu der königlichen Hochzeit. Das sind die letzten Worte der Schrift. Komm. Und wer spricht diesen Text aus? Die Bibel sagt uns, der Geist und die Braut. Sie sind also heute herzlich eingeladen. Und diese Einladung hat begonnen, indem dass Gott sich selbst vorgestellt hat. Er sagt, ich bin in der Lage, zu dir zu kommen, ohne dass du Angst vor mir hast. Weil ich meine Herrlichkeit weggelegt habe und habe dein Menschenkleid angenommen. In der Bibel, in dem Weihnachtsbericht steht, es wurde hell um die Hirten. Ja, wenn Gott kommen würde, da wird es nicht nur um Hirten hell, da wird es überall hell sein. Gott ist also in der Lage, uns zu begegnen und deswegen können wir kommen. Gott hat sein Bestes geschlachtet und nun werden seit 2000 Jahren Einladungen verteilt und er will, das ist sein tiefster Wille, dass Sie und ich beim himmlischen Kleid, mit dem himmlischen Kleid ausgestattet werden, damit wir zur Hochzeit seines Sohnes fertig sind. In Erwartung dieses Festes, liebe Geschwister, liebe Freunde, wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten. Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren. Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Amen.